Herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zu unserem Western-Special. Wenn ihr uns noch nicht kennt, wir sind der Udo, hallo.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, der Basti. Und ja, wir machen heute etwas, was wir eigentlich schon sehr, 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 sehr lange mal tun wollten. Und auch ein lieber Hörer hat uns auch darauf aufmerksam gemacht. Mensch, könnt ihr denn nicht mal über einen Western sprechen? Und dem kommen wir heute endlich nach. Es gab so ein paar kleine Ausflüge, so in so eine Richtung von einem Western, aber nie so richtig Western. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir wollten ja eigentlich, du hattest ja einen Altman-Film, einen Klassiker hattest du ja rausgesucht.
Der kommt ja auch noch, Den bringen wir irgendwann später im Jahr, dann kommen McCabe und Mrs. Miller um die Ecke geritten und auch da haben wir dann schon wieder einen Schneewestern.
Ganz genau. Und die da draußen sehr aufmerksam zuhören, die wissen schon, der Fred ist gerade in einer Pause und er wollte gerne über den Film sprechen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, so viele Schneewestern kennst du nicht, aber ein, der gut ist, der kommt jetzt sozusagen als Ersatz. Ich weiß nicht, ob man Ersatz sagen kann, weil das, ich glaube, unterschiedlicher können Filme dieses winzig kleinen Sub-Sub-Genres eigentlich gar nicht sein.
Ich weiß gar nicht. Klar sind die sehr unterschiedlich von der Ausrichtung und auch so ein bisschen vom Verlauf des Films, aber trotzdem ist McCabe und Mrs. Miller, der hat auch schon so eine gewisse trockene und spröde Art und auch eine gewisse Härte Richtung Ende. Also so völlig unvergleichbar sind die Filme jetzt dann doch nicht. Also die, es gibt schon die ein oder andere Parallele.
Ich finde sie trotzdem schon sehr gegensätzlich, also was heißt gegensätzlich, aber schon sehr unterschiedlich. Das ist schon in einer anderen Tonalität. Aber darum soll es nicht gehen, denn heute geht es um einen Klassiker. Sergio Corbucci führt Regie bei im Deutschen Leichen pflastern seinen Weg.
The Great Toller Silence. Titel. Toll.
Toller Titel auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich nur, wessen Weg pflastern da die Leichen? Sind es die von unserem Hauptdarsteller, Silence, oder von unserem Antagonisten, auch Hauptdarsteller, Locco, gespielt von Klaus Kinski? Das werden wir heute alles rausfinden müssen, denn wir haben heute einen riesengroßen Haufen an Themen, die wir uns durchkämpfen müssen. Und bevor wir überhaupt in irgendwas in den Film einsteigen, müssen wir beide uns erstmal ganz kurz über Western unterhalten. Denn ich bin ja eigentlich per se so ein richtig klassischer Western-Muffel. Besonders, wenn es nämlich um die US-amerikanischen Western geht, da habe ich meistens keine Lust drauf. Das kann ich dir auch gleich alles ausführlich erzählen. Bevor ich das allerdings tue, Udo, du hast offensichtlich auch so Draht zum Western. Und mich würde zuerst interessieren, wie sieht's bei dir mit dem Western aus? Was bringt dir das Genre? Was gibt dir das eigentlich? Lebst du damit schon lange oder hast du, wie ich, auch viel ignoriert und ein bisschen gemuffelt? Erzähl mal ein bisschen was zu dir und deiner Geschichte mit Western.
Naja, also zumindest habe ich da wahrscheinlich einen besseren Draht als du, wenn ich das so höre. Aber so, also so voll den Draht jetzt auch nicht. Den gab es bei mir damals immer, als ich noch ziemlich klein war, ne, bei dem besagten Onkel, den habe ich hier schon mehrfach erwähnt, der mich immer ganz gerne mit vor die Glotze gezerrt hat, wo dann oft Abenteuerfilme und sowas liefen. Da haben wir hier ja auch schon was von besprochen aus dieser Ära. Und also der liebte halt auch Kriegsfilme und Western. So die Kriegsfilme fand ich immer scheiße. Das hat auch gemerkt. Da konnte ich einfach nichts mit anfangen. Während ich mit den Western, da konnte ich zwar nicht genauso viel anfangen wie mit den coolen Abenteuerfilmen, aber die Western waren trotzdem so ein Kompromiss, der ging. Aber natürlich gab es bei diesem besagten Onkel nur, und zwar wirklich ausschließlich nur US-amerikanische Western, dann noch immer so John Wayne-Heldengeschichten, weshalb ich die auch heute tatsächlich immer noch ganz gerne mag. Das ist jetzt nichts, wo ich ständig reingreife, aber es gibt ein paar, die sind richtig gut. Und ganz grundsätzlich bin ich dem Western absolut nicht abgeneigt, vor allem, wenn es halt ältere sind. Ne? Also wirklich Gefilde aus den, ja, keine Ahnung, rund um die 60er, 70er, irgendwas in dem Bereich, manchmal auch noch so richtig die frühen Gurken oder sowas, kriegt man mich mit, womit man mich oft ein bisschen schlechter kriegt, sind so die Spätwestern. Da gibt's Ausnahmen, aber viele davon gehen mir auch sehr, sehr auf die Nerven oder die sind einfach nicht so meine Tonalität oder nicht so mein Ding. Gerade jetzt so aus den letzten ein, zwei Jahrzehnten. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, ne? Ein paar davon mag ich auch. Aber ja, wenn ich dann doch mal zu einem Western greife und gerade wenn ich mal Bock auf was Neues habe, dann ist so meine Liebe dann jetzt ziemlich genau bei dem, wo wir jetzt auch landen, nämlich so im italienischen Western. Das mag ich sehr. Gerade im 70er-Jahre-Bereich finde ich großartig, weil mich oft da die Musik ganz besonders kriegt und die Musik macht für mich viel aus. Oder ich brauche dieses Wohlfühlgefühl und schnapp mir halt einen von diesen John Wayne-Dingern, die ich schon gut kenne von damals und ziehe mir die nochmal rein. Und ja, wie gesagt, da gibt es auch wirklich gute zu entdecken. Da gibt's ein paar tolle Sachen. Aber ich finde, im amerikanischen Western gibt es halt auch von dem, was ich gesehen habe, eine ganze Menge Oberschrott. Da muss man wirklich gucken, was man da so in der Hand hält. Aber so ein Winchester 73 zum Beispiel oder so ein Rio Bravo oder solche Sachen, da kann man wenig mit falsch machen. Die sind schon handwerklich gut gemacht. Die sind auch vom Spannungsbogen ziemlich großartig. Auch geil gespielt und geil gedreht. Also das geht schon klar. Ja, aber also das ist definitiv nicht eins meiner Top 5 Lieblingsgenres, muss ich ganz klar sagen. Es ist eher so ein Ding, da kehre ich ab und zu mal hin zurück, hab auch mal Bock auf was Neues. Wir hatten im Vorgespräch schon einen Film angesprochen, den ich gern mal einlegen würde. Und ich freue mich auch tatsächlich schon lange auf die nächste Sichtung von McCabe und Mrs. Miller, den ich jetzt auch eine ganze Weile nicht im Player hatte. Aber ja, bei mir haben solche Sachen wie Tierhorror oder so dann doch oder Slasher oder so Sachen eine ganz, ganz weit die Nase vorn, muss ich schon sagen.
Okay. Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Also tatsächlich war mein allererster Western, den ich gesehen habe, im zarten Alter von 6 Jahren, die rechte und die linke Hand des Teufels. Das war eben wirklich im Wendefieber ist das passiert, 1990 bei meinem Urgroßvater. Und da hat man auch trotzdem gerade auch Anfang der 90er, da habe ich so viele Bud Spencer und Terence Hill Filme gesehen. Und da waren eben halt doch die ein oder anderen Western mit dabei. Und da habe ich zum Beispiel auch den einen mit Terence Hill gesehen.
Nobody? Meinst du Nobody?
Ja, genau. Also gerade irgendwie Western und Bud Spencer und Terence Hill, das sind so meine frühesten und jüngsten Erinnerungen. Und dann kamen so langsam bei uns auch diese ganzen US-Western, kamen ja dann halt auch mit auf. Das heißt, also ich konnte sie dann in den 90ern sehen und war sehr schnell erstmal gelangweilt. Dann kamen die ganzen Wiederholungen von Winnetou.
Und oh Gott.
Das hat mit US ja gar nichts zu tun, also überhaupt gar nichts. Und trotz alledem europäische Produktion, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Damals wie heute, da kannst du mich jagen. Also wirklich, ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht.
Furchtbar. Kann ich mir nicht angucken, da kriege ich die Krise.
Ja, das ist also wirklich, das geht komplett an mir vorbei. Und dann habe ich Western wirklich so ein paar nachgeholt, vor allem Italo-Western, weil ich schnell gemerkt habe, das holt mich voll ab. Django zum Beispiel, den Original auch von Corbucci oder eben halt hier den Leichenpflaster und seinen Weg. Das waren so Dinge, die haben mich da richtig abgeholt und dann habe ich so ein paar Klassiker nachgeholt und von diesen ganzen Klassikern war The Wild Bunch aufgrund seiner Härte und so schmutzig wie der ist, einer, der mich noch am meisten überzeugt hat, aber ich war teilweise richtig angewidert bei einigen wirklich großen John Wayne Klassikern, vor allem die von John Ford, weil John Ford, man muss halt auch einfach wissen, was der Typ überhaupt für ein Mindset hatte, wie der da rangegangen ist, was der für ein Weltbild hatte und der hat es erst geschafft mit The Searchers so ein bisschen so ein Spiel rein zu bekommen und dieses Bild, dieses Heroisieren von diesen ganzen, naja, ich nenne es mal jetzt Eroberung dieses Kontinentens, so ein bisschen auch mal von einer anderen Perspektive halt auszusehen, weswegen man sagen kann, dass dieser späte Film in seiner Vita so einen kleinen Mini-Wendepunkt irgendwie darstellen könnte. Man kann den Film aber auch komplett missinterpretieren, das muss man auch sagen. Also die Indianer sind meistens grundsätzlich die Bösen. Die Schlacht am Kap Horn, die schon so oft in seinen Filmen irgendwie in Randnotiz war oder Thema war, da waren diese, wirklich, also diese ganze Kavallerie, diese ganzen Angriffe dort auf die indigene Bevölkerung, das waren Massaker. Und dieser Film verkehrt das ins Gegenteil. Das muss man erstmal schaffen. Und das sind Dinge, die machen mich natürlich wütend und die beschädigen für mich natürlich auch dieses das Sehvergnügen. Das ist jetzt keine Lappalie, wie ich finde. Und vor allen Dingen, das ist jetzt alles nicht so weit weg. Ne? Wir reden jetzt nicht davon, was vor 1000 Jahren passiert ist, irgendwelche großen Schlachten vor 2000 Jahren oder sowas halt, sondern hier ist schon ein bisschen mehr zu, hier beruht sich eine ganze Kultur darauf. Und das Es ist doch eigentlich Thema für so viele Dramen, so viele klassische Stoffe, aber da wird eben halt lieber Geschichtsrevisionismus betrieben. Und so ein Film wie Heaven's Gate zum Beispiel, der wurde ja abgestraft, wenn der dann eben halt mal Kritik dran äußert. Und da merkt man eben halt auch, was für Leute da eigentlich noch in den Machtzentren Hollywoods und sonst wo sitzen. Mhm. Also da merkt man schon so, das ist so eine richtige Maschinerie. Da sitzen halt wirklich noch diese ganzen Urahnen, sitzen da noch irgendwo an irgendwelchen Tischen und entscheiden. Und das finde ich schon ganz schön krass. Und deswegen habe ich da immer so meine Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz gibt es da wirklich auch noch andere coole Beispiele. Du sagst es, Spätwestern. Ich finde die erbarmungslos. Und Clint Eastwood ist ja ein fantastischer Film. Mhm. Ich habe auch für Tombstone habe ich ziemlich viel übrig, obwohl das auch totaler Quatsch ist mit diesen Clay-Brüdern und den Earps zum Beispiel. Da, wer sind da jetzt die Guten, wer sind die Bösen? Ja, also das, da ist mir das dann schon wiederum egal, weil da bekämpfen diese sozusagen die Einsiedler oder die Einwanderer ja gegenseitig. Das kann man schon mal machen. Also das sehe ich. Ja, also grundsätzlich Western und ich ist jetzt nicht meine erste Wahl, aber wenn dann mal ein guter Western auftaucht, wie auch, muss man sagen, die von Tarantino, die mag ich alle beide, Hateful Eight noch ein bisschen mehr, dann bin ich trotzdem sehr gerne da. Denn das ist eigentlich ein cooles Period Piece, wo man schöne Geschichten erzählen kann. Da kann man wirklich echt einfach Drama draus schmieden.
Kann man. Ich habe jetzt irgendwie wieder Lust, den They Call Him Trinity zu gucken. Den habe ich damals geliebt. Den, glaube ich, liebe ich auch heute noch.
Ich habe mich vor ein paar Wochen erst wieder schlapp gelacht. Es ist fantastisch.
Verdammt guter Film. Es ist einfach ein verdammt guter Film. Also die Bud and Terrence Filme, die liefen bei uns damals auch sehr viel rauf und runter. Und also ich kann dem Quatsch auch immer noch was abgewinnen. So nicht mehr allen. So manche werden schwierig, die mit heutigen Augen zu gucken. Aber bei vielen... Gerade so bei den ganz großen Meilensteinen, da geht auch heute noch das Herz auf.
Jetzt gibt es ja nicht nur den klassischen US-Western, wie wir jetzt schon festgestellt haben, auch die europäischen Western in Form von Winnetou, sondern auch den Italo-Western, um den es heute auch geht, aber eben hat auch dieses Sub-Genre Schneewestern.
Oh ja. Und
was kennst du denn noch so für Schneewestern?
Naja, wahnsinnig viele kenne ich da jetzt nicht. Ne? Wir haben jetzt ja schon den wir heute mitgeschliffen haben. McCabe und Mrs. Miller haben wir genannt. Mir fällt zum Beispiel noch das finstere Tal ein. So, ich glaube, das ist eine, ich weiß nicht, ob eine rein deutsche Produktion. Vielleicht ist es auch irgendwie Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, keine Ahnung, irgendwas Gemixtes. Aber nach einem Buch, das ich damals sehr verschlungen habe, wo ich das Buch auch noch weit geiler finde als den Film, aber der Film trotzdem gar nicht so verkehrt geraten ist, eben auch durch seinen Schneeeinfluss, den mag ich tatsächlich sehr. Was hast du denn da noch auf deiner Liste für Schneewestern?
Also eher so ein wirklich so ein Underdog, nämlich Friss oder Stirb. Weißt, hast du den schon mal gesehen?
Ich glaube nicht, zumindest nicht unter diesem Titel, da bimmelt gerade nichts.
Ja, also da ist ein spannender Film. Ich glaube, das ist auch wirklich einer, wo ich schon länger am Überlegen bin, ob ich den nicht mal in einen Podcast mitbringe. Sollte das jemand genauso sehen, haust du einfach mal in die Kommentare oder ja, bringt mal einen Film an. Vielleicht kommt der sogar noch. Aber ansonsten, was mir einfällt und schon alleine wegen dem GIF, ne, ist ja Jeremiah Johnson zum Beispiel. Ja. Wir erinnern uns ja alle an das vollbärtige Gesicht vom Hauptdarsteller und ich hatte auch schon gesagt, Hateful Eight, habe ich ja auch gesagt, wäre jetzt einer von den späteren Vertretern. Don Siegel mit The Shootist zum Beispiel wäre jetzt auch noch ein Schneewestern. Und Snowpiercer könnte man, wenn man wollte, auch irgendwie, wenn man möchte, da irgendwie rein. Ich finde das ein bisschen weit hergeholt. Es sind zwar Elemente von einem Western mit drin, aber nicht wirklich viel. Was ich aber mit reinzählen würde, wäre tatsächlich The Revenant.
Verstehe ich. Ja. Zumindest, was ich so vor den Trailern kenne, weil ich habe ihn noch nie in Gänze gesehen. Dementsprechend kann ich da nur so halb mitsprechen. Wo ich auch nur ganz wenig mitsprechen kann, aber der Film wird immer in einem Atemzug genannt, das ist der besagte, den wir im Vorgespräch schon hatten, ist Keoma. Der soll auch im winterlichen Setting stattfinden. Vielleicht ist das einer der Punkte, warum der öfter in einem Atemzug genannt wird mit diesem hier. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber den werde ich nachholen. Und mir ist gerade noch eingefallen, hat nicht auch Jim Jarmusch's Dead Man winterliche Szenen drin? Ja, ne? Dann zählen wir den da jetzt einfach mal mit rein.
Genau. Also ich hatte den tatsächlich bei der Recherche auch an anderer Stelle gefunden, weil der wiederum aktiv diesen Geschichtsrevisionismus dieser klassischen Western-Filme was entgegensetzt. Also da sieht man dann eben halt dann doch etwas mehr. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Ist vielleicht auch mal ein Film, auch für einen Podcast. Ich dachte mal, du hast ihn mal auf Liste mitgesetzt.
Ja, Jarmusch haben wir hier, glaube ich, eh noch nicht großartig viel vertreten. Ne? Da kann man irgendwann mal reinschleifen, den guten.
Genau, aber heute geht es um Sergio Corbucci's, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Klassiker, Leichenpflaster und seinen Weg. Sag mal, wann hast denn du den Film eigentlich das erste Mal gesehen?
Den habe ich empfohlen bekommen und ich meine auch in die Hand gedrückt bekommen von einem Kumpel im Studium. Das muss gewesen sein, dann irgendwo so in den 2000ern, so 2005 vielleicht, 2006, irgendwas so in der Ecke. Da hat den ne, so ein Kumpel, der auch immer für Videoabende vorbeigekommen ist, Kommilitone damals, der hat mir den wärmstens ans Herz gelegt und ich habe den, glaube ich, nicht mit ihm zusammengeguckt. Der hatte mir wirklich irgendwie ausgeliehen oder so. Dann habe ich mir den reingepfiffen und der hat auf jeden Fall direkt seine Note hinterlassen. Ich finde, das ist ein Film, den man so schnell nicht vergisst. Man vergisst vielleicht Teile, Aspekte davon, aber auf keinen Fall den ganzen Film. Viele Dinge bleiben kleben. Der hinterlässt einen Eindruck auf der Netzhaut und irgendwie auch in der Seele. Wann war es bei dir?
Ich habe den Film Anfang der 2010er gesehen. Mhm. Mit euch allen draußen wahrscheinlich bekannt, dem Stanley, unserem lieben Hausgast. Mhm. Der liebt ja diesen Film und der sagt, Basti, du hast ihn noch nicht gesehen, wir müssen diesen Film uns zusammen anschauen. Und das haben wir dann halt getan. Und seitdem ist dieser Film wirklich echt irgendwo tief in meinem Herzen irgendwo drinnen, weil der hat eine unfassbar krasse Anziehungskraft, dieser Film. Ich habe das auch gemerkt, nachdem ich ihn ausgemacht habe, dachte ich mir, ich könnte mir glatt nochmal anschauen. Also es wäre sofort gegangen, es wäre möglich gewesen.
Das geht. Aber ich glaube, auch da liegt ganz viel in der Musik, weil man alleine schon, wenn die letzten Takte verklungen sind, eigentlich direkt will, dass es weitergeht. Man will nicht, dass dieses gefühlt endlos dauernde Musikstück aufhört. Man will, dass das weiterläuft. Und im Kopf läuft es halt auch einfach weiter. Tagelang.
Während wir hier sprechen, läuft es gerade auch noch in meinem Kopf, denn ich habe es auch gerade zur Vorbereitung auch nochmal gehört und in den letzten Tagen diesen Soundtrack bestimmt dreimal durchgehört.
Ja.
Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, ganz versprochen, das geht nicht verloren. Aber bevor wir das nämlich machen, Udo, fass uns mal ganz kurz zusammen, um was geht's denn eigentlich in Leichenpflastern seinen Weg?
Ja, da werde ich mal wieder die DVD-Hülle hier zu Rate ziehen mit der wunderbaren restaurierten, ungekürzten Fassung. Und da steht, Utah im Winter 1896. Aus schierer Not werden verarmte Männer zu Outlaws. Gnadenlos werden sie von dem skrupellosen Kopfgeldjäger Loco und seinen Kumpanen verfolgt und einer nach dem anderen umgebracht. Die Angehörigen und Freunde der ermordeten Männer engagieren den stummen Revolverhelden Silenzio. Er soll Loco töten, doch der kaltblütige Kopfgeldjäger ist ausgesprochen clever. Er lockt seinen Gegenspieler in eine tödliche Falle. So, da haben wir's.
Ich muss auch wirklich sagen, es gibt nicht wirklich so viel zusammenzufassen in diesem Film.
Ja,
es ist vor allen Dingen, also sagen wir mal so,
Es gibt da schon noch so ein paar Dinge, die man da, also ne, so wie die Storyline mit dem Sheriff, die Storyline mit der Frau, ne, also was generell so auf dem Weg auch des in meinen Augen leichenpflasternden Kopfgeldjägers so passiert, denn also der hinterlässt in meinen Augen die meisten Leichen auf seinem Weg. da passieren ja schon noch so einige Dinge. Ne? Aber grob zusammengefasst stimmt das hier schon. Das gibt auf jeden Fall die Richtung und den Fahrplan vor.
Mhm. Vielleicht auch einfach so, damit du es weg haben, 43 Menschen kommen in diesem Film zu Tode.
Mhm.
Die meisten davon gehen auf Silence, direkt dicht gefolgt von Loco und dann noch die anderen, die dann auch noch Menschen erschießen.
Summiert sich das dann auf. So?
Ich habe eine Zusammenfassung irgendwo gefunden. Ich werde sie dann auch in den Shownotes verlinken.
Aber alleine wegen des Endes sind das dann so viele von den Kugeln der anderen Leute um Loco herum, dass das bei Loco dann am Ende so wenig ist, weil der ist doch bei diesem, also wir werden hier wieder gnadenlos spoilern, Leute, das sei also euch gesagt. Guckt euch den Film an, denn der dickste Spoiler ist auch direkt das Ende und da muss man drauf eingehen, wenn man über diesen Film spricht. Aber Loco erschießt doch am Ende auch gnadenlos viele Leute. Das sind doch dann mehr als Silence auf seinem Weg, oder nicht?
Naja, hier geht's ja eher darum, wie viel jeder selber erschießt, wer die meisten erschießt. Und zum Schluss ist da ja die ganze Bande und die ganze Bande erschießt ja sozusagen die Leute zum Schluss, aber nicht Loco alle. Hm. Und schon alleine am Anfang erschießt der Silence ja schon die ganze Bande dort von 5, 6 Leuten.
Ja, aber also wenn ich mir das so angucke, da ist ja auch ein bisschen Bauchgefühl mit dabei und nicht nur nackte Zahlen. Und also wenn ich mir diese beiden jetzt mal so angucke, die da durch den Schnee stapfen und Leichen hinterlassen, mein Gefühl sagt, Loco hinterlässt, egal ob er das jetzt ausführen lässt oder selber tut, mhm, weit, weit mehr Leichen als Silence das tut. Einfach durch das, was er macht und auch durch die Einflussnahme und so weiter und so fort. Also viele der Toten kommen dann gar nicht so direkt aus seiner Hand, aber begründen sich doch auf sein Tun, so, oder durch sein Tun. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst halt. Ich habe jetzt bloß einfach nur an den armen Nerd gedacht, der in seinem kleinen Keller in meiner Kämmerlein sitzt und die ganzen Toten aufgezählt hat und dann so Strichlisten geführt hat.
Ein Shoutout an den Nerd. Danke dir für diese wunderbare Arbeit.
Genau, und der hält sich jetzt an seine Fakten fest und du kommst mit deinen gefühlten Wahrheiten.
Ja, du, das ist, man muss sich den Titel ja mal konkret angucken hier. Wir wollen das ja auch genau betrachten und der Titel sagt ja nicht, und er schoss alle um, sondern Leichenpflastern seinen Weg. Und da ist ja, kann man ja recht unkonkret drauf schauen. Deshalb, der Nerd hat ja auch recht. Nerd, das hast du gut gemacht, aber mein Bauchgefühl sagt, die gepflasterten Leichen hat Loco eindeutig mehr versaut. So, mehr angerichtet.
Das möchte ich tatsächlich auch glauben. Nachdem ich den Film ausgeschalten habe, ist mir das auch, also fühle ich das so.
Ja.
Deswegen.
Definitiv.
Genau. Die, wie gesagt, ich hau euch die Liste einfach mal in die Shownotes oder könnt euch das mal anschauen, wer denn für welchen Tod verantwortlich ist. Eine Todesliste bei uns verlegt im Podcast. Ganz kurz, am Ende des Films wird eine Schrifttafel eingeblendet, die uns erklärt, das Ganze würde auf einer wahren Begebenheit berufen. In Utah, in Snow Hill, hätte sich dieser Vorfall zugetragen, weswegen dort ein Mahnmal aufgestellt worden ist. Da gibt es ja noch eine Textinschrift. Das ist alles Quatsch. Das ist alles tatsächlich komplett erstunken und erlogen. Das hat so nicht stattgefunden. Und Sergio Corbucci hat das vor allen Dingen auch eingebaut, damit dieses Ende, was sowieso schon schwer wiegt, nochmal ein bisschen mehr Gravitas bekommt, damit die Leute mal darüber nachdenken, was da drüben eigentlich passiert ist. Und ich muss sagen, das ist ihm gelungen. Also einfach nur die Leute einmal kurz anzulügen, damit sie recherchiert oder darüber nachdenken, was eigentlich passiert ist, finde ich schon wieder sehr ehrenhaft. Vor allem, weil der Herr Corbucci allgemein ein Systemkritiker war. Und da halt auch große Probleme hat. Man würde heutzutage sagen, man würde ihm jetzt sozusagen als Sozialisten, als sehr linken Filmemacher auch einordnen, wie er sich selber auch gesehen hat und hat auch die Tode im Film zurückgeführt, zum Beispiel auf das Ableben von Malcolm X und Dr. Martin Luther King. Und da war eine große Wut halt in ihm drinne. Also, dass man nur schon so grob eine Idee hat, wo kam denn der Typ eigentlich so her? Und der hat ja eigentlich selber Jura studiert, der Corbucci, und ist ja dann ein bisschen später erst zum Film gekommen. Und jetzt hat er da sein Ventil gefunden, vor allen Dingen halt auch schon vorher mit Django, jetzt mit diesem Film. Und ja, das erstmal so zur Einordnung, damit wir alle wissen, wo uns jetzt die Reise hinführt. Und mein erster Punkt für heute, für dieses Gespräch ist, du hast es vorhin schon gesagt, ich wollte es heute mal bewusst an den Anfang bringen. Denn das Erste, was noch bevor mich wirklich irgendwelche Bilder reinziehen können, die Musik.
Warte. Meine allererste Notiz, hier steht Musik von Sekunde 1 an super. Genau das steht da so. Und genau das ist auch wirklich. Ich mache den Film an, ich habe gerade auf Play gedrückt und schon macht's nur ein paar Geräusche und ich bin drin. Ich bin sowas von drin, dass diese Musik ist magisch. So, also auch von allem, was ich so an Soundtracks kenne, das hier ist ein verdammt starker Soundtrack. Das ist ein richtig dicker Hund.
Auf jeden Fall. Ich kann ja wirklich sagen, also gerade dadurch, dass ich ja 92 ja schon Red Sonja gesehen habe und wir dann natürlich halt auch die Musik, die hat uns ja begleitet. Wir sind dann in Märkte gefahren und haben geguckt, gibt es diesen Soundtrack irgendwo? Da gab es dann immer nur diese Best-of-Schwarzenegger-Filmmusik. Da konnte man, wenn man Glück hat, einen finden. Ich hatte sogar einen, wo zwei Themen drauf waren. Die waren auch nur leider nur nachgespielt. Die waren noch nicht mal original. Hm. Aber das war wirklich echt schwer, an die Musik daran zu kommen. Mhm. Und ein paar Kassetten und Schallplatten gab es aber von Morricone. Meistens wurdest du beworfen mit The Mission von dem Film, wo den Score gemacht hat. Da konnte ich nie wirklich was mit anfangen, denn ich suchte wirklich explizit gerade aus dieser 60er, 70er Phase, da habe ich wirklich echt jeden Soundtrack, wo der Mann seine Finger drin hatte, das höre ich mir an. Das ist unglaublich. Manchmal ist es auch ein bisschen ähnlich, aber ich mag die Art und Weise, wie der komponiert, wie der die Arrangements eigentlich nur strickt, was der für Instrumente dafür nimmt. Und hier auch bei diesem Score, da bin ich einfach nur fasziniert, wie detailliert das alles ist, wie nuanciert das ist. Das ist kein riesengroßes 80-Mann-Orchester, sondern lass es mal 20 sein, aber mit den unterschiedlichsten Instrumenten, die man sich nur vorstellen kann. Mhm. Ja. Und das fasziniert mich voll und der bringt mich voll in die Stimmung rein. Du hast es vorhin schon gesagt, du willst eigentlich die ganze Zeit dieses Thema auch wieder hören.
Naja, diese Musik macht in dem Film schon, dass das ein guter Film ist. So. Und da hat der Film noch gar nichts gemacht. So, dann sind mir da auch erstmal alle Bilder und alle Geschehnisse völlig egal. Aber das ist dann schon im richtig guten Bereich. Und der Film macht dann noch den Rest. Das ist wirklich faszinierend, wie viel das ausmachen kann. In diesem Streifen hier macht das unfassbar viel aus. Denn diese ganze Stimmung, das ganze Tempo, auch die ganze Spannung, auch ganz, ganz viele, auch tragische Szenen, das wird alles getragen durch diesen Soundtrack, der ja gar nicht so viel ist. Es sind ja gar nicht so viele Stücke, so viele Parts, wie das oft bei Morricone war. Ne? Der hat sich da festgebissen, dann an einer Hauptline, noch ein bisschen drumherum gearbeitet, noch ein paar extra Dinge gebastelt und so, aber das ist jetzt gar nicht so, als hätte er da stundenlange Musik für gefrickelt. Das ist aber auch gar nicht notwendig, sondern es funktioniert auf den Punkt. Es funktioniert genau für die Stimmung, die der Film hier vermitteln möchte und setzt super krasse Ausrufezeichen in diesem Film. Ich finde auch an diesem Ende, dass dann nochmal dieser total heroische Score so reindonnert, ob all der Dinge, die wir da sehen, das ist ein Schlag in die Magengrube. Der hat so eine Wucht. Es ist auch einer dieser Momente, die man einfach nicht vergisst, wenn man diesen Film geguckt hat. Das ist sehr beeindruckend. Also muss ich ganz klar sagen. Wahnsinnsarbeit.
Das auf jeden Fall. Würde auch fast sagen, ist in meiner Top 5 von Morricone definitiv mit drin, dieses Score. Auf jeden Fall.
Das verstehe ich wohl.
Mhm. Genau. Und jetzt habe ich schon gesagt, die Musik bringt uns rein. Aber wir haben es ja mit dem Westen zu tun und was passiert? Wir sehen keine Wüste und alles ist heiß und sofort schwitzende Männer, sondern wir sehen Schnee. Und das sieht vor allen Dingen am Anfang, wir haben ganz viele Telefoto-Lens-Shots, suchen wir mit diesen Telefoto-Linsen, suchen wir in diesem Schnee nach irgendwelchen kleinen schwarzen Punkten, die sich irgendwo bewegen und immer größer werden Richtung Kamera laufen. Und also wenn es einen Film gibt oder eine Zeit, wo man noch mit krassen Telefotolinsen Film gedreht hat, dann wohl die 70er, dass du in den Bewegungen rein und raus zoomst, bis sich die Füchse gute Nacht sagen. Es ist ein Traum. Also jetzt mal ohne Quatsch, diese Bilder, die haben mich sofort, aber wirklich sofort reingezogen und ich dachte mir so, ich liebe wirklich echt alles da dran. Diese Musik, diese Bilder, die Tatsache, dass da diese Leute mit diesen was wir kennen mit diesem Cowboy-Outfit im Schnee halt einfach rumstarksen, das macht ja schon was mit einem. Und da wollte ich dich gleich fragen, wie findest du denn schon allein diese ganze Bildgestaltung, also kameraseitig?
Also,
hat dich das auch gleich abgeholt?
Meine zweite Notiz ist, Landschaft, Schnee, Kontraste, einfach toll. Und das habe ich auch gefühlt. Also erst hat mich die Musik so umgekloppt und dann kamen diese Bilder. Und ich habe ja eh ein Faible für Schnee. Und ich finde das gerade in so einem Natursetting im Film, finde ich das ganz fantastisch. Und wenn das hier auch noch mit so einer entsättigten Farbpalette und so monumental irgendwie daherkommt. Das sieht ja aus wie gemalt und hat trotzdem schon so eine Kälte und Härte, die das vermittelt. Ja, da kommt man gleich in so eine richtig ruppige, düstere Stimmung rein. Und das ist natürlich auch komplett der Kamera hier beziehungsweise die Kamera hat das zu verantworten. Und das macht sie fantastisch. Also ich liebe diese Landschaften. Ich liebe dieses grobkörnige, dieses düstere, der Film wirkt da schon so ein bisschen dreckig auf mich und das mag ich sehr. Also die ganze Stimmung, in die man da rein transportiert wird, das ist halt voll auf die Fresse 70er, ne? Und das finde ich geil. So, ich mag das, ich mag das, den Look and Feel. Ich mag diese Landschaften unglaublich gerne. Und ja, also Schnee ist halt einfach so ein Ding. Nicht nur im Western, auch generell im Film finde ich Schnee erstmal wirklich cool, weil das für ganz andere Kontraste und für Bilder sorgt als ein Sommerfilm oder ein Herbstfilm oder sowas. Ne? Das ist eine andere Nummer. Und hier, jetzt nicht direkt am Anfang, aber relativ nah am Anfang, ne? Sobald er da mit dieser Gruppe zusammentrifft, fängt man schon an, diesen Schnee auch einfach zu begreifen als ein Hindernis, als ein Kampf, der da ausgetragen werden muss. Es ist eine Naturgewalt, gegen die da alle arbeiten müssen. Die Waffen funktionieren nicht deswegen, Pferde kommen nicht voran deswegen, die Leute haben deshalb Schwierigkeiten, die Wege werden weiter beschwerlicher und härter und eben auch die Zeiten ruppiger für diese Outlaws da. Und also das ist schon, der Schnee ist da ein bisschen wie ein eigener Charakter hier in diesem Film und der wird auch genutzt, nutzbar gemacht für diesen Film. Das tut die Kamera, aber das tut auch das Drehbuch. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ganz fantastisch, den Film in so einem Ambiente anzusiedeln und eben nicht in diesem klassischen, heißen Wüsten-Setting sozusagen. Mhm. Das passt hier einfach auch zur ganzen Geschichte, vor allem der beiden Hauptfiguren.
Ja, Kobuchi hat ja auch selber gesagt, dass er jedes Mal schon bei der Vorstellung sozusagen wieder Western, vor allen Dingen auch im Schnee mit dem ganzen Drum und Dran drüber nachdenkt, dass ihn das schon komplett ausbrennt und er möchte am liebsten gerne Verfolgungsjagd im Auto drehen, aber wenn er denn dann draußen ist, die Kameras aufgebaut und die Leute kommen auf den Pferden mit ihren Kostümen dort an, dann weiß er wieder, dass es sofort für mich, es funktioniert und es gibt nichts Besseres als genau das halt, weil das schon eine ganz klare Bildsprache ist. Dieses Menschen auf diesen großen Tieren, in diesem tiefen Schnee, du hast es schon gesagt, als Hindernis schon. Und dann hast du einen direkten Kontrast, einen Luminanzkontrast. Der Schnee ist weiß und alles, was da drauf rumläuft, ist automatisch dunkler. Du hast immer eine Freistellung, du hast immer diesen krassen Kontrast. Das ploppt alles raus. Ich habe also kein Wimmelbild. Ich muss also nicht immer die ganze Zeit dafür sorgen, wie kann ich jetzt jemanden so vernünftig ausleuchten, dass die Ratios hinhauen, sondern ich habe immer eine gute Kontrastratio bei Default. Das ist ja auch nochmal eine tolle Sache, dass du sagen kannst im Schnee, das macht uns hier das Film, wir machen schon ein bisschen was einfach, weil du hast immer einen Reflektor bei der Hand. Und deswegen funktioniert das sowohl, wenn es Overcast ist, als auch, wenn die Sonne scheint. Und auch gerade, weil es Anschlussfehler betrifft. Da musste mal vielleicht noch einen Filter wechseln, also für die White Balance in dem Fall. Und dann haut das schon wieder hin. Also das ist schon eine tolle Sache, deswegen das auch wahrscheinlich auch so gut funktioniert. Und ich mag tatsächlich auch wirklich diesen Kontrast. Jetzt sind wir gerade dabei, weil ich hatte es auch in meiner Liste mit drauf geschrieben, gerade der Schnee als Hindernis. Es gibt so zwei Stellen im Film, da sieht man, dass die Pferde offensichtlich leiden. Jetzt könnten das wahrscheinlich gut trainierte Tiere sein, wie auch immer, aber dort war es auf jeden Fall scheiße kalt. Man sieht es auch an dem Atem. Und ich bin mir halt einfach überhaupt nicht sicher, wie mit den Tieren da wirklich umgegangen ist und ob da nicht irgendwelche Tiere zu Schaden kommen worden ist. Ich habe nichts gefunden in der Recherche, aber trotzdem hat mir das so ein bisschen, war schon ein bisschen besorgniserregend, weil die Pferde teilweise sehr leidend gucken. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, aufgefallen ist mir das schon, aber ich hatte da irgendwie kein Urteil in meinem Kopf, ne? Weil das nicht so ein ganz offensichtliches Ding ist. Ich bin halt kein richtiger Pferdekenner, ne? Ich hab von Pferden super wenig Ahnung und auch super wenig Berührungspunkte jetzt in meinem Leben mit diesen Tieren gehabt. Deshalb kann ich das gar nicht einschätzen. Ich habe bemerkt, dass die da auch zu kämpfen haben. Mhm. Klar. Vor allem ist mir die Szene aufgefallen, wo dieses Pferd halt auf der Seite liegt, ne, wo ich nicht genau weiß, was wie wo und also ob man sowas mit Dressur irgendwie, und ich habe keine Ahnung, in den 70ern ist den Leuten ja auch leider da, was Tiere angeht, so ziemlich alles zuzutrauen, aber ich habe dazu weder Infos noch Ahnung und kann da überhaupt nichts sagen, keine Ahnung.
Ja, also falls jemand da draußen zufällig was weiß, haut's mal in die Kommentare, vielleicht gibt's da irgendwas zum Nachlesen.
Wozu ich aber was sagen kann, ist genau an dieser Stelle, weil wir da ja noch beim Anfang unterwegs sind, das ist mir nämlich auch direkt aufgefallen. Ich habe den natürlich in der Synchro geguckt und das glaube ich auch jedes Mal und mir ist direkt aufgefallen, wie viele meiner alten Lieblingsstimmen da vorkommen. Ich kann sie gar nicht alle namentlich nennen, aber eigentlich bei fast jeder Stimme hatte ich direkt so ein Wohlgefühl von, ach ja, den kennst du aus dem Film, die Stimme kennst du daher, das ist aus der Schallplatte, die du als Kind immer gehört hast und so weiter und so fort. Das sind alles Stimmen, wo ich denke, oh ja, die höre ich gerne, die höre ich einfach alle richtig gerne, weshalb das für mich auch so ein Synchro-Wohlfühlfilm ist. Obwohl der Film selber jetzt nicht unbedingt ein Wohlfühlfilm ist, aber also was die Stimmen angeht, voll.
Ja, aber wenn du schon mal die Hauptdarsteller so durchgehst, ne, Gerd Martinsen, Martin Hirte, Friedrich Wieber Schulte, Klaus Sonnenschein, sogar Edgar Ott in einer Nebenrolle, dann hast du die Pauline wird von Traudl Haas gesprochen. Mhm. Also das ist ja wirklich so das Who is Who der deutschen Synchronsprecherin.
Ja. Ist fantastisch. Also die haben damals so einfach ganz großartige Arbeit gemacht, finde ich. Und das sind Stimmen, wir sind beide damit groß geworden. Auf unterschiedlichsten Medien, auf unterschiedliche Weisen, total geprägt in Kindheit und Jugend, weil wir die Stimmen noch und nöcher überall gehört haben. Und das macht natürlich was mit mir. Das ist jetzt, wenn sich das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein heute 18-Jähriger anguckt, hat das nicht dieselbe Wirkung, kann ich mir vorstellen. Außer ist da durch ähnliche Filme durchgegangen zu Hause. Keine Ahnung, aber bei uns macht das halt was, weil wir so sehr damit groß geworden sind, mit diesen Stimmen. Das ist schon cool.
Ja, kurz nachgereicht, also er ist hier von der Berliner Synchron Wenzel und Lüdecker gemacht worden und die Dialogbuch und Regie führte dann hier der Dietmar Behnke. Mhm. Also es ist ja auch ein renommiertes Tonstudio-Atelier gewesen in Berlin und die haben ganz viele Sachen halt gemacht. Mag ich sehr.
Ja, mag ich auch.
Was mich ein bisschen immer irritiert ist, ich dächte immer, aber ich habe mich einfach geirrt, der Kinski, der synchronisiert sich nie selber. Ich bin da total irritiert, also auch gerade bei den Herzog-Filmen zum Beispiel, wenn die nicht in Deutsch gedreht sind, das sind immer irgendwelche andere Sprecher für Kinski, aber nicht Kinski selber.
Ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, die Tonstudios hatten alle Angst davor, dass Kinski ausrastet und irgendwelche Mikrofone durch die Gegend schmeißt. Ehrlich gesagt, ich hätte ihn auch nicht eingeladen und lieber jemand anderen hingestellt. Der hat bestimmt auch gar keine Geduld für so eine Synchronarbeit gehabt. Du, da kann ich mir vorstellen, da wäre der völlig ausgetickt.
Also ja, das ist mir schon klar. Also das, ich kann mir das sehr gut sogar vorstellen. Aber es hätte ja wirklich sein können, vertraglich, die haben das ja in Italien, haben die das ja für den internationalen Markt gemacht, also gerade das Englische nochmal und noch das Italienische nochmal, dass sie den da gleich verhaftet haben, weil der kann ja Italienisch fließend sprechen und Englisch, das kann der ja halt alles, ne? Die haben es ja in Englisch gedreht, sowas, genau. Und dann haben sie es nochmal auf Italienisch nochmal gedubbt. Was auch interessant ist, dass du einen italienischen Film hast, den du in Englisch drehst und dann aber auf Italienisch wieder dubbst.
Ey, das war doch in Italien immer ziemlich wild. Manche Filme haben die doch auch quasi in 3 oder 4 verschiedenen Sprachen aufgenommen und dann am Ende alles mit Dubs irgendwie wieder in eine Richtung geschubst und so. Also das ist schon produktionsseitig manchmal ganz schön abgefahren, was die damals so gemacht haben. Vor allem, weil sich manche Menschen dann ja auch überhaupt gar nicht verstanden haben am Set. Das wird auch ziemlich wild gewesen sein, weil die hatten ja da immer quer gemixte Italiener dabei, Franzosen dabei, Deutsche dabei, dies und das und jenes. Also das, da hätte ich doch gerne mal Mäuschen gespielt am Set, ehrlich gesagt. Das müssen ziemlich wilde Zeiten gewesen sein.
Das auf jeden Fall. Was man vielleicht noch sagen kann, das Ganze ist nicht nur eine italienische Produktion, sondern eine italienisch-französische Produktion. Mhm. Und alles, was wir hier so im Schnee sehen, das ist in meisten Fällen in Südtirol gedreht oder auch an den französischen Alpen. Also das springt ein bisschen her und der Rest wurde dann in Rom in den Studios dann noch mitgedreht. Aber gerade die Außenaufnahmen sind zu einem Großteil in Südtirol da gedreht. Ja, tolle Landschaft.
Und für den Schnee wurde manchmal auch literweise Rasierschaum benutzt. Aber das mit dem Schnee ist manchmal sowieso ein bisschen kurios. Ist dir das aufgefallen? Also das ergibt sich, also ich meine jetzt explizit den Schneefall. Zum Beispiel, die fällt mir als erstes ein, die Szene, wo sie mit der Postkutsche ankommen, in unserem kleinen Kaff da, ne? Mhm. Die kommen mit der Postkutsche an und dann ist erstmal eine Szene mit Kinski zu sehen, also Loco, und da ist ein Schnee, da schneit es wie bekloppt. So, der Silence, der aus der gleichen Postkutsche ausgestiegen ist, wird als nächster eingeblendet und das ist eine Szene, die muss quasi zeitgleich spielen oder ein, zwei Sekunden später quasi und da schneit genau gar nichts. Also da, als solche Dinge sind mir mehrfach aufgefallen, dass das nicht immer unbedingt Sinn ergibt, aber es sieht trotzdem einfach scheiße gut aus. Also gerade diese Szene, wo Kinski da, wo dieser Schnee da runterkommt, ich bin mir ziemlich sicher, das war so Rasierschaum, das sah nicht aus wie echter Schnee, aber es sah verdammt geil aus. Geil. Schön.
Das stimmt. Das ist mir relativ zum Schluss, ist mir das auch aufgefallen, als die Gangster auch in die Stadt kommen, wo dann der Schnee dann da auch so ein Schneetreiben in den Straßen ist und da gibt es einen Umschnitt auf Silence, der sozusagen ein paar Straßen weiter bloß ist und da ist gar kein Schnee.
Ja genau solche Sachen, wo man da denkt so, hä? Moment mal, die sind doch quasi nur eine Straße voneinander entfernt, was ist denn jetzt hier los?
Ja.
Es ist halt sehr offensichtlich, ne? Aber das macht es eigentlich nur irgendwie charmant. Mich stört sowas nicht. Ne? Mir sind solche, in Anführungsstrichen, Fehler echt furzegal. Ich muss da eigentlich eher schmunzeln und ich mag das. Das ist so ein bisschen alles ruppig gedreht. Wahrscheinlich wussten sie auch noch nicht genau, wie sie es schneiden werden und bla. Völlig egal, macht mit dem Film gar nichts. Macht eigentlich nur einen glücklichen Udo vor der Glotze.
Mhm. Also, weil du es gerade sagst, wussten nicht, wie sie schneiden werden. Also ich habe das Gefühl, es gibt ganz, ganz, ganz viele Szenen, die sind in der Kamera geschnitten. Da siehst du ganz klar, der will das sehen. Wir haben jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, gerade auch am Anfang, so dieses Suchende, wir nehmen jetzt den suchenden Blick ein und gehen jetzt einfach mal mit Telezoom halt einfach wirklich mal auf 400 Millimeter. Mhm. Und das merkst du halt auch einfach an dem Bild, dass das brutal wackelt. Ja, weil die so weit halt drinne sind. Und dann hast du dann irgendwann ein Gegenschnitt drauf und du merkst halt wirklich schon so, das ist ganz klassische Vorbereitung, Mise-en-Scène, wie baue ich die Szene auf und weiß auch schon, wo den Schnitt dann auch setzen wird, also in der Kamera geschnitten und dann gibt es wiederum Szenen, wo ich denke so wie, der hat jetzt hier eine Feste und dann schneidet er in die Feste fünfmal rein mit fünf verschiedenen Kameraeinstellungen und da war ich mir gerade nicht sicher. Hat der schon geschnitten und hat sozusagen im weiteren Dialog die Kamera umgestellt oder hat er den Dialog fünfmal aus verschiedenen Kameraeinstellungen komplett drehen lassen? Das könnte ich dir tatsächlich nicht sagen. Beides kann ich mir gut vorstellen, aber trotz alledem, da merkt man schon so, bei einigen Sachen war sich noch gar nicht so sicher, wie will er es jetzt genau haben. Bei anderen war ich mir absolut sicher, das ist so geplant, da gibt es kein anderes Material, weil es so klar inszeniert ist, gerade am Anfang ist mir das aufgefallen. Mhm. Oder wenn die dann unterwegs sind, auf Pferd reiten und im Studio selber, merke ich eine andere Dynamik. Das ist wirklich ein bisschen was anderes. Mhm. Ist dir das auch aufgefallen?
Ach, nur so am Rande, muss ich sagen. Nur so am Rande. Da hatte ich vielleicht auch gar nicht so sehr den Fokus drauf in diesen Augenblicken. Da war ich dann vielleicht manchmal auch zu sehr an den Figuren und in den Figuren und so und in dem, was da passiert. Nee, da habe ich nicht so drauf geachtet. Was mir allerdings direkt aufgefallen ist, ist, was für ein unfassbar mieses Schwein-Loco ist. Und also, dass der sofort, sobald er auf den Plan tritt, eine unglaubliche Wirkung auf mich hat als Schurke und als Bösewicht.
Mhm.
Und da wäre jetzt mal meine Frage, Basti, was Was macht denn für dich mal so einen richtig guten Schurken aus? Was, also den du, also das Gut ist jetzt sehr, sehr, sehr subjektiv natürlich, aber was ist für dich ein geiler Schurke?
Ein geiler Schurke ist, wenn die Motivation für sein Handeln, für seine Taten in irgendeiner Weise nachvollziehbar sind, dass ich zumindest sehen kann, da kommst du her. Also der hat sozusagen ein bisschen Tiefe, dass ich das zumindest erfassen kann und mich damit beschäftigen kann. Und nicht nur so ein, der ist böse um des böse Willens, sondern das ist eine Entscheidung. Wir nehmen jetzt mal Darth Vader zum Beispiel. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein ganz klassischer Bösewicht, wo ich sage, so, der hat mich damals als Kind mehr fasziniert als alle Helden in Star Wars zusammen.
Mhm, glaube ich.
Also wirklich, selbst noch vor Han Solo, weil du willst wissen, was treibt den an, ja? Und hier geht's mir genauso. Was treibt den jetzt wirklich an? Weil der Loco ist keine, der ist ja nicht nur böse, sondern der hat ja auch so ganz charmante Seiten irgendwie. Der ist auch sehr clever, sehr intelligent und sehr rational, vor allen Dingen auch sehr kalkül. Und da steckt so viel drin, dass du natürlich erstmal wirklich neugierig bist und interessiert bist. Was ist denn das eigentlich für ein Typ? Ich will jetzt mehr über den wissen. Natürlich sehen wir im Verlauf des Films immer, immer mehr, das ist ein riesengroßes Schwein und Arschloch. Aber irgendwie, und das ist ja dann auch die Aufgabe von Klaus Kinski, schafft er das eben halt, diese Figur wirklich mit Leben zu füllen, wo ich bereit bin, das zu kaufen und vor allen Dingen auch mehr wissen zu wollen. Und das macht für mich echt einen guten Schurken aus.
Ja.
Wie ist es bei dir?
Das finde ich. Irgendwie gibt es da zwei Schienen in mir drin, wenn ich da so drauf gucke. Ne? Also ich sehe diese Darth Vader-Schiene auch. Es gibt Schurken, die haben was Mystisches, die haben was Böses, Mystisches, aber die haben auch eine unglaubliche Coolness mit drin. Das ist so bei mir die eine Schiene, die ich da sehe. Da fällt halt so ein Darth Vader ganz klar rein, definitiv.
Ja.
Und da fallen auch, also zum Beispiel so ein Maximilian fällt mir gerade ein, irgendwie bei das Schwarze Loch oder sowas. Also sowas, was ich erstmal beeindruckend, mystisch, bedrohlich und cool finde. Ich glaube, so lässt sich das zusammenfassen. Aber dann gibt's noch die andere Schiene, und da sind wir hier. Die andere Schiene sind für mich Schurken, die für mich sofort hassenswert sind, die für mich sofort einfach dreckig, fies, gemein und hassenswert sind und wo ich sofort will, dass das Gute siegt und dieses Böse irgendwie hinter Schloss und Riegel bringt oder was auch immer. Und das haben wir halt hier. Und Kinski, der hat so eine Aura, ne? Der hat so eine Ausstrahlung. Sobald ich den sehe, und das ging mir damals als Kind schon so, egal in welcher Rolle, wenn ich den sehe, dann läuft's mir kalt den Rücken runter. Dann stellen sich mir die Haare auf. Der hat auf mich eine ganz enorme Wirkung. Also hätte ich den früher, egal in welchem Alter, auf der Straße irgendwo getroffen, ich hätte die Straßenseite gewechselt. Das würde ich heute noch ganz genauso tun, weil allein seine Aura und das schon durch einen Monitor ausreicht, um irgendwas in mir in Alarm zu versetzen, mein Nervensystem einmal komplett anzuspannen. Das finde ich sehr beeindruckend. Deshalb ist er auch so oft dann gecastet worden für genau solche Dinge. Denn das wirkt. Und der hat jetzt hier auch noch eine Rolle, wo er auch einfach richtig furchtbar agiert und direkt mit jeder Silbe, jedem Satz und jedem Tun wirklich immer hassenswerter wird. Und das ist, da kommt dann alles zusammen. Also der hat halt keine Coolness da drin. Ich sehe da nichts Cooles in diesem Charakter. Deshalb unterscheidet er sich so stark von so einem Darth Vader oder so, ne? Und der ist einfach ein ganz, ganz perfekter Schurke, weil man einfach will, dass der hier verdammt nochmal umgeschossen wird. Natürlich nur im Kontext dieses Films, nicht der Mann an für sich, aber dieser Charakter in diesem Film, dem wünscht man wirklich den Untergang. Dem wünscht man den Knast sein Leben lang, dem wünscht man alles Mögliche. Und das macht für mich dann doch definitiv einen guten Schurken aus. So diese schmierige, fiese, hassenswerte Art oder dieses auch vorne rum was sagen und dann hintenrum dann doch erschießen oder sowas. Na, also wirklich so richtig, so Dinge, die man alle will, dass sie einem selbst im Leben nicht passieren. Vielleicht trifft's das ganz gut.
Was ich in dem Film so besonders finde, gerade bei dieser Figur, dass dem so ein ich sag mal, so ein typisch faschistisches Narrativ so reingeschrieben wurde, nämlich dieses eiskalt ins Gesicht lügen. Wenn du das machst, dann lasse ich dich leben. Und das ist eine Lüge. Das ist einfach eine Lüge. Aber er sagt es trotzdem, die Leute fühlen sich sicher, machen das dann und werden am Ende einfach erschossen. Eisekalt. Und das ist sehr offensichtlich. Und auch gerade zum Schluss, wenn das ja auch unsere, wer ist da die Hauptdarstellerin, die Dings spielt, die
ja, Pauline. Du, ich und Namen, ne? Vonetta McGee, genau.
Genau, die. Die sagt es ja dann auch noch, dem Silence sagt es ja auch noch, keine Chance. Entweder wir retten uns oder wir sind alle tot. Und er versucht dann halt trotzdem, trotz besten Wissens. Und naja, also ich finde das schon krass, dass da gerade, dass der Kobuchi da ganz genau geguckt hat, wen schreibt mir welche Eigenschaften halt so. Ja. Und das bringt mich auch zum Punkt, wir müssen unbedingt auch mal über unseren, in Anführungszeichen, Hauptdarsteller sprechen, nämlich über Silence. Du hast dir doch den Namen gemerkt. Wie heißt du denn, der Ude?
Ach, du heiliger Bimmer. Du willst doch einfach nur, dass ich jetzt hier mit Hassnachrichten vollgeschmissen werde. Also, beim Vornamen bin ich mir relativ sicher. Es ist der Jean-Louis und da waren wir jetzt im Vorgespräch sehr unsicher. Ich mache das jetzt mal, wie du das behauptet hast. Dann wäre es nämlich der Trentignon. Jean-Louis Trentignon.
Genau, das, also nicht nur, dass es für mich schlüssig klingt, also wenn ich auf den Namen draufklicke, dann hast du ja diese Schreibweise, wie heißt er,
Ja, ich weiß schon, was du meinst, diese Phonetik oder wie wird das genannt? Ja.
Phonetische, genau. Und das kann ich mir dann so ableiten, macht auch Sinn für mich. Okay. Sollten wir allerdings Unrecht haben, möchten wir bitte schleunigst korrigiert werden von euch da draußen, wie man das richtig aussprechen soll.
Ja, bitte. Aber solange bleiben wir bei Jean-Louis Trentignon, der hier ganz fantastisch spielt. Der hat eine Aura, der Mann. Das mag ich sehr. Und ich finde halt großartig, dass seinem Charakter diese, in Anführungsstrichen, Eigenschaft verliehen wurde, dass er eben wirklich silent ist, dass er wirklich stumm ist durch Ereignisse in seiner Vergangenheit, die dann eben auch was zu dieser Geschichte beitragen. Das bringt dann nochmal so eine Tiefe und eine Dramatik rein, die mir sehr gut gefällt. Und ich hätte nicht gedacht, dass eine stumme Hauptfigur so gut funktionieren kann. Und es tut's. Tadellos.
Ich finde ja eigentlich so, da kombinieren sich so ganz viele Stereotype, die wir schon mal irgendwo über so einen Cowboy gesehen haben. Dieser Blick von unten nach oben, so an der Hutkrempe vorbei, das Zigarello, was immer angemacht wird und drauf rumgekaut wird. Also eine Sache, dann hast du diesen 3-Tage-Bart und irgendwie mit den Klamotten und mit den Gesten und den, vor allem auch noch mit den Pistolen und mit der Waffe, auch noch markante Waffe, entsteht da ein Bild in unserem Kopf und dann reicht manchmal einfach nur ein Blick aus, weil das ist wirklich so ein klassischer Film, Schuss gegen Schuss, also Shot, Reaction, Shot. Mhm. Und dann setzen wir das sozusagen in einen Sinnzusammenhang. Wir puzzeln uns dasselbe zusammen und er reagiert. Und ich glaube, um hier nochmal auf diesen Punkt mit dem Schurken nochmal mitzukommen, dadurch, dass ja der Loco, in dem Fall Klaus Kinski, ein Großteil dieser erklärenden, der dieses Erklärbärs ja bringen muss, der viele Sachen ja erklären muss, für uns auch als Zuschauer, dass den sozusagen in den Mund gelegt wird, ja Dinge sind, die ja normalerweise eigentlich dem Silence ja eigentlich, Achtung, in den Mund gelegt worden wäre. Und dadurch wird die Rolle von Loco automatisch noch ein bisschen größer, weil da eben halt mehr Worldbuilding darüber betrieben werden kann, als jetzt mit Silence. Da haben wir nämlich noch die Möglichkeit, das über Rückblenden zu machen. Mhm. Und wie viele Rückblenden willst du in den Film reinbauen? Der Film gibt uns genau 2 Rückblenden für Silence. Und das ist auch dann, wie ich finde, auch gut ausgereizt. Also da kommt man wirklich gut damit zum Punkt. Wir aber sagen, also ich finde das tatsächlich auch sehr gut, dass der Typ einfach nur, in Anführungszeichen, cool rumlaufen kann.
Ich musste bei unserer Hauptfigur hier gleich an irgendwie, also der wirkt halt direkt wie so ein Held. Ne? Ich musste direkt irgendwie an so einen Lucky Luke denken beispielsweise. Wo ich gar nicht weiß, der Vergleich hinkt bestimmt noch ein bisschen. Ich musste aber auch erstmal, also zumindest so in der Anfangsphase, das verläuft sich später ein bisschen, aber auch an eine Robin Hood-Variante denken.
Okay.
Weil er ja so ein bisschen für die Unterdrückten steht, so ein bisschen für die, wo man erstmal so das Gefühl vermittelt bekommt, dass sie ungerecht behandelt sind, dass sie, ne, also irgendwie schutzbedürftig sind, nicht stark genug sind, sich irgendwie zu behaupten. Und er springt für die so ein, springt für die in die Bresche und hat überall auch so einen Ruf. Und ich glaube deshalb, weil überall auch so über den getuschelt und geredet wird und er überall bekannt ist, dass er eben so für die Schutzbedürftigen einspringt, hatte ich dieses Robin Hood-Gefühl, weil mich das so ein bisschen an diesen Story-Aufbau immer gerade zum ersten Drittel von Robin Hood-Verfilmungen erinnert hat. Obwohl er natürlich andere Dinge tut am Ende. Und wie gesagt, das verläuft sich später dann auch. Aber irgendwie war das erstmal so ein bisschen da.
Ich musste eigentlich bei ihm eher ganz oft an eine Handvoll Dollar denken.
Ah ja.
Also an Clint Eastwood.
Ja.
Und auch tatsächlich auch an den Vorgängerfilm von Corbucci, nämlich auch an Django. Das ist so eine Mischung aus diesen beiden. Ist der hier in dem Film.
Ja, verstehe ich, ja.
Deswegen, vielleicht funktioniert deswegen so gut bei mir, weil der mich an die erinnert und trotzdem hat er eine ganz ihm eigene Ausstrahlung auch. Also ich sehe den wirklich sehr gerne, den Trintignant. Und ich bin auf jeden Fall erstmal grundsätzlich fasziniert, überhaupt, wie diese Rolle überhaupt angelegt ist, wie viel Dramatik drin ist, wie auch die Verbindung da zu dem Polycut ist. Das ist ja auch eine wahnsinnig interessante Figur, dass in dieser kleinen Stadt Snowhill es jemanden gibt, der Banker ist, der gleichzeitig noch den Lebensmittelladen dort hat und dann auch noch der Friedenswächter der Stadt ist. Und das alles so in Personalunion, also das ist natürlich bedenklich, aber daran merke ich schon, da steckt wahnsinnig viel Ideen halt da drinne. Und jetzt ist das halt so schön gestaged, ne? Der hängt mit dem Umbringen der Eltern von Silence zusammen und hat ihn dann halt stumm gemacht mit seinen Banditen damals. Und jetzt ist er da in der Stadt, also das ist schon mal cooles Drama da aufgebaut und
und der wirkt halt auch direkt wie so ein mieses Schwein. Ich weiß gar nicht, was es bei ihm ist, ne. Das ist, wie macht er da auch viel mit seiner Mimik und so. Und natürlich auch sind es hier und da die Dinge, die er sagt. Da kriegt man das auch relativ schnell mit. Aber der wirkt auch einfach direkt wie so ein mieses Schwein.
Ja, ich finde, das ist das größte miese Schwein in diesem gesamten Film.
Na, da ist, finde ich, Loco aber doch noch weiter vorne.
Ja, aber die Motivation und Beweggründe von Loco sind so einfach egoistisch, während die von Polycut wirklich dieses Machtding sind. Der will Macht anhäufen. Der ist wirklich so ein richtiges, das, was du heute hast, so ein paar Milliardäre, die zu viel Geld haben und anfangen, sich ihre Inseln zu kaufen. Auch so ein Typ ist das halt. Und Loco ist da wirklich eher so dieser Auftragskiller-Typ, der aus ganz anderen Beweggründen handelt, aber nicht aus Macht heraus.
Ja, aber
die sind auch nieder, weißt du, also das ist auf diesem Level, das jetzt auszutarieren, fällt mir selber schon schwer, aber ist schon das größere Schwein, weil ohne Polycut würde Loco ja gar nicht da sein.
Ja, aber das ist was ich halt selten bei Schurken so spüre, ne? Vielleicht im Batman-Universum noch hier und da und also ne, auch in dem einen oder anderen Western kommt das auch schon mal, aber trotzdem habe ich das selten so krass als Gefühl wie hier. Loco ist halt einfach auch ein richtig harter Sadist. Der hat richtig Spaß, wenn der da jemanden umschießt. Und der hat auch richtig Spaß, was das mit den Angehörigen macht, die dabei zugucken. Und das ist schon eine Schippe nochmal obendrauf, anstatt ein Typ, der eiskalt durch die Gegend und geht und Leute erschießt, um seinen Geldbeutel klimpern zu lassen. Der hier, der will das Leid auch sehen und auskosten. Der hat richtig Bock darauf, dass dann die Frau und kurz danach Witwe dann daneben steht und zuschaut, während der den da umpustet. Und der hat auch richtig Bock darauf, dem ins Gesicht zu lügen und ihn dann extra wegzupusten. Mhm. Und das ist schon nochmal, also wirklich so ein Haufen an Sadismus da drauf geschmissen. Also ich gebe dir recht, ne, bei dem Händler Fuzzi, ja, der ist vielleicht unterm Strich das miesere Schwein, aber ich habe beim Loco so ein noch direkteres Gefühl. Was aber vielleicht auch noch zusätzlich wieder an Kinskis Ausstrahlung liegt, ne? Das ist schon. Hat er auf dich auch diese Wirkung eigentlich?
Bei der Kinski?
Ja.
Ja klar, natürlich, ab volle Bude, natürlich. Das ist, das, also wie als wäre die Rolle auf seinen Leib geschrieben. Mich würde, ich wäre da wirklich gerne mal Mäusen gewesen, hätte wirklich gerne mal guckt, wie da die Arbeit zwischen Kompucci und ihm ist, was da für Regieanweisungen kommen und wie der die Rolle dann angelegt hat und wie viel Mitspracherecht Kompucci dann eigentlich auch noch hat, nachdem die Rolle dann einmal festgelegt war.
Ja.
Was ich mitbekommen habe, ist, dass der Kinski zu Frank Wolf am Set gesagt hat, mit so einem jüdischen Schwein arbeite ich am Set nicht. Ich bin Deutscher und weiß, was ein jüdisches Schwein ist. Woraufhin der Wolf kein einziges Wort mehr mit ihm nach den Aufnahmen gesprochen hat, ihm aus dem Weg gegangen ist. Da gab es dann auch eine Klopperei, bei der Kinski verloren hat.
Schön.
Kinski hat dann hinterher gesagt und behauptet, ich finde, das macht schon Sinn, also was er da sagt, dass er das nur gesagt hat, um den Wolf sozusagen noch mehr in die Rolle zu bringen. Das klingt schon nach Kinski, das klingt nach einer bescheuerten Idee von Kinski. Das glaube ich dem tatsächlich, dass er das bewusst gemacht hat. Aber der Wolf, der ist halt ein begnadeter Schauspieler, der eben wirklich die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen kann. Ich kann 3 Filme von dem sehen, ja, und würde ihn nicht wiedererkennen. Mhm. Ob mit Bart, blonde Haare, schwarze Haare, graue Haare, volle Haare, wenig Haare. Ich würde den manchmal gar nicht wiedererkennen. Das ist ein verdammt guter Schauspieler und der spielt einfach die Rolle. Und der muss nicht in diese Stimmung gebracht werden von so einem Spinner wie Ginsky in meiner
nee,
Welt.
Nee, ganz bestimmt. Vor allem nicht mit so einem Kacksatz, ehrlich. Das, also, nee. Nee, geht einfach gar nicht. Ging damals nicht, geht heute nicht, geht nie.
Ganz genau.
Ei, ei, ei.
Also deswegen ist das natürlich die ideale Besetzung, aber ich verstehe natürlich auch, was das Drehbuch natürlich aus Polycut halt auch machen will. Das ist diese Form von Machtmensch, der halt ganz viel um sich rumscharen kann, ganz viele Menschen um sich rum kann, die gegeneinander auch noch ausspielen kann, in Schach halten kann und er ist der Strippenzieher. Ich finde, das sind die gefährlicheren Leute, denn Leute wie Loco werden von solchen Leuten angezogen und eben halt auch benutzt. Ne, der Loco wird am Ende trotzdem benutzt, auch wenn er seinen persönlichen sadistischen Spaß draus zieht. Aber die gefährlichsten sind eben halt Menschen wie Polycut. Und der wird wenigstens in diesem Film seinem gerechten Ende zugeführt, wie ich finde.
Ja. Ja, ja, ja.
Genau. Vielleicht noch interessante Side-Note, auch sehr tragisch kann man sagen. Sowohl Frank Wolf, auch der Luigi Pacilli, also der Polycut und dann der von der Sheriff, der von Frank Wolf gespielt, die beiden haben sich tatsächlich in den 70ern fast zeitgleich umgebracht.
Ach krass.
Begann.
Okay. Genau.
Da gibt es unterschiedliche Mutmaße und Gründe, warum, wieso und weshalb. Da kann man sich mal einlesen. Ich finde die Wikipedia-Artikel tatsächlich sowohl zu Leichen und Last in seinen Weg als auch die Querverweise zu den beiden Darstellern finde ich tatsächlich sehr aufschlussreich und vor allem auch sehr intensiv. Kann man sich gerne mal durchlesen. Sehr spannendes Kapitel da. Wusste ich auch gar nicht.
Aber wie findest du denn unseren Sheriff hier so in diesem Film?
Ich muss wirklich sagen, der war mir sowas von sympathisch. Ich habe den so gerne gesehen. Ich habe in einigen Reviews gelesen, dass der so dieses Comic Relief ist. Habe ich überhaupt gar nicht so wahrgenommen. Manchmal habe ich ihn so ein bisschen so als, hier würde man sagen, das ist so ein Quatscher. Ja? Der quatscht viel, nicht wirklich viel dahinter. Und dann zeigt uns die Figur aber, dass da doch einiges dahinter ist. Und der halt einfach so super sympathisch ist. Das ist neben der Pauline, ist das sozusagen so ein Lichtblick in diesem Film. Etwas Positives, etwas, was uns von diesem ganzen pessimistischen Grundton des Films einfach mal ein ganz kleines bisschen wieder weglockt, wo es so noch einen Funken Hoffnung gibt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich kann auch die Leute verstehen, die da Comic Relief dazu schreiben, weil er so ein paar Momente hat, die sind einfach so ein Ticken drüber, wo man denkt, hier geht's ein bisschen über das hinaus, was ich dieser Rolle abkaufe, da einfach so einen Schritt zu weit manchmal. Ich habe mir das tatsächlich auch notiert, aber das gilt für ganz seltene Momente und trotzdem sehe ich es genau wie du. Es ist ein schöner Lichtblick hier in dem Film und dieser Konterpunkt, den der Film auch braucht, weil sonst wäre es einfach alles nur dreckig und hart. Jetzt bis auch vielleicht nochmal diese kleinen romantischen Augenblicke, die dann auch noch stattfinden und sowas, ne? Also ist ja auch noch so ein kleiner Hoffnungsschimmer hier drin, aber ganz generell sind die Hoffnungsschimmer schon sehr rar gesät in diesem Film und nehmen auch rapide ab Richtung Ende. Und es gibt ja auch dem Ableben vom Sheriff auch nochmal so eine gewisse Gravitas, ne? Wenn man den richtig sympathisch findet und mag, und das passiert hier schnell bei ihm, dann wirkt das auch richtig, so wie er dann drauf geht. Obwohl auch bei dem Moment, also ich glaube, ich hab bei diesen Sheriff-Szenen am ehesten manchmal dann auch meine Schwierigkeiten, weil ich empfinde den eigentlich die ganze Zeit als sehr clever, sehr pfiffig und sehr durchdenkend und sehr durchschauend. Ja. Aber sein Ableben ist einfach nur deppert. Und das habe ich dem Film nicht ganz abgenommen. Das ist so eine der ganz wenigen Szenen, wo ich dachte, ah nee, glaube ich nicht, dass der so bescheuert gewesen wäre in diesem Moment. Der hat vorher schon gesehen, dass dieser Typ einfach irgendwelche Sachen mitten im Schnee rumliegen lässt und versteckt. Und diese fadenscheinige Ausrede mit dem aufs Klo gehen, dass der hätte dabei zugeguckt und auch wirklich genau hingeguckt. Das ist Quatsch.
Und sich genau nicht umgedreht.
So ist es. Also das.
Er hätte die Stelle auch selber ausgesucht.
Ja. Und da auch dieser Moment des Erschreckens, das habe ich ihm nicht abgekauft. Das funktioniert nicht bei diesem Charakter, der sich vorher als so schlau und clever und klar präsentiert. Also das ist so ein Moment, da hinkt der Film kurz.
Mhm. Finde ich schon, trotz alledem, so filmisch funktioniert das schon.
Ja.
Er braucht ja irgendwie ein Ende. Ich finde es auch schön, dass es so halb offen ist. Also na klar, ist dir schon klar, dass der so weit wie die geritten sind. Und wenn der da nass Eiswasser schafft, selbst wenn der da rauskommen sollte, ja, dann wird der nicht weit kommen. Nee. Das ist auch klar.
Ja.
Aber keine Ahnung, Postkutsche oder irgendwie kommt da gerade jemand vorbeigeritten oder sonst was, wäre möglich. Im Kopf ist auf jeden Fall irgendwie so ein, wir haben nicht gesehen, dass er gestorben ist.
Das stimmt, das hatte ich auch. Und jetzt, obwohl ich den Film schon kannte, dachte ich, kommt der nochmal wieder? Hast du was vergessen? Taucht der nochmal auf? Nein, er taucht nicht nochmal auf. Ne? Aber das, man ist da so drauf geeicht, wenn man nicht sieht, dass jemand drauf geht, ist der höchstwahrscheinlich nicht tot.
Wir wissen ja, weil wir ja bestimmt, du wahrscheinlich auch, das Bonusmaterial gesehen haben, wissen wir natürlich, dass es doch überlebt hat und am Ende dann die Bösen zusammen mit dem Silence erschießt und alle können ganz schnell in den Sonnenuntergang reiten. Denn das ist auf dem Bonusmaterial drauf, nämlich das sogenannte alternative Ende. Hast du das auch gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Es ist, es fühlt sich wirklich wie eine Satire an. Das ist auch, geht wirklich maximal anderthalb bis zwei Minuten. Das fühlt sich wirklich wie ein Fremdkörper an und das ist von Corbucci auch bewusst so auch inszeniert und gedreht, damit keiner auf die Idee kommt, das wirklich hinten ranzuschneiden.
Ja, glaube ich sofort, weil es klingt jetzt einfach auch schon völlig falsch, wenn ich es nur höre. Nee, hab ich nicht reingeguckt. Da war irgendwie keine Muße, keine Zeit für da. Sollte ich vielleicht mal machen. Nochmal als Spaß hinten dran. Ja, interessant. Ergibt aber einfach im Kontext des Films. Es ist so perfekt, wie es ist. Es ist genauso perfekt, weil es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass er das überlebt hat, aber halt nur nicht zurückgekommen ist, sondern mit der Postkutsche irgendwo, keine Ahnung, in einer andere Stadt zu irgendeinem Feld- und Wiesendoktor oder sowas. Ne? Das ist ja, das formuliert der Film ja gar nicht. Und das ist auch genau richtig so, ist auch genau okay so. Weil also der Fokus hier liegt ja im Abgesang unseres Helden und nicht in irgendeine andere Figur taucht nochmal auf. Aber der Sheriff erstmal prinzipiell, der hat hier echt seine Bewandtnis in dem Film. Der hat seine richtig starken Momente, der hat sein Muss, dass er hier ist, was die Stimmung angeht. Ne? Und das ist schon cool. Das ist schon ein toller und starker Charakter hier. Alles in allem.
Weil wir dabei sind, bei dem Sheriff, ich hatte schon gesagt, die andere positive Figur in dem Film, das ist ja die Pauline von Vonetta McGee gespielt. Mhm. Ja, wie hat die auf dich erstmal gewirkt?
Finde ich als Charakter erstmal eine sehr starke Person. Die hat auf mich sehr, sehr stark und sehr klar gewirkt und ich finde, sie reißt den Film direkt so ein Stück weit an sich. Ihr Spiel ist toll und halt die Rolle ist auch einfach toll. Es ist nicht eine überdrehte Heldenfigur, die dann selber irgendwie rumballernd durch die Gegend rennt, aber die halt mit ihren Möglichkeiten tut, was sie kann und die klare Grenzen setzt, sie formuliert und die weiß, was sie will und weiß, wie sie es bekommt. Und es ist eine wirklich starke, tolle Frauenfigur mit Charisma, mit Ausstrahlung, aber auch so ein bisschen was Mystisches mit drin, irgendwas Geheimnisvolles mit drin. Also die wird uns ja nicht komplett erzählt, nicht komplett entblättert. Und ich kaufe der das einfach auch so ab. Also ich kauf diese Rolle in diesem Film. Ja, das großartig. Also das ist auch so ein Punkt, den es hier braucht. Das bräuchte ja eigentlich keine Liebesgeschichte, erstmal nicht auf dem Papier. Aber so wie es so wie es hier passiert, ist das ja auch was mit Überleben zu tun hat in dieser rauen Welt und was auch mit Gefühl auf der einen Seite, aber eben auch mit Gedanken und Ängsten und Träumen auf der anderen Seite. Also ich kaufe das in dieser Welt, in der das hier passiert. Ich glaube ihr auch ihren Schmerz und ihre Wut und ihren Hass und eben auch diese fürchterliche Situation, in der sie da steckt, von allen Seiten irgendwie bedrängt von fürchterlichen Männern. So, also das ist es ist ein ganz starker Punkt hier in dem Film. Ja. Wie siehst du's?
Wenn ich einen einzigen Satz aus diesem Drehbuch herausstreichen könnte, ein einziger Satz, dann wäre es, ich liebe dich. Mhm. Das wäre der einzige Satz, den ich daraus streichen würde. Denn ich finde, diese Liebesszene, die wir in diesem Film sehen, ist eine der authentischsten, die ich in einer sehr langen Zeit gesehen habe in einem Film, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Ich fand die unfassbar, unfassbar intim. Und da passiert nicht wirklich viel, aber das Wenige, was da passiert, das bringt da diese Verbindung und eine Nähe, dass ich dann diesen Satz gar nicht brauche. Mhm. Weil ich in dem Moment sofort verstanden habe, da ist eine Innigkeit da, da ist eine Verbindung da. Und egal, wie du das nennst, musst du dir, also reicht das aus für das, was alles da noch kommt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass sie gerne bei ihm bleiben will. Ja. Da braucht sie das gar nicht zu sagen.
Das stimmt.
Ich finde, die beiden haben Chemie und sie macht das wirklich fantastisch. Mhm. Das ist ganz viel sehr zurückgenommen. Muss man auch über alle sagen. Alle sind wirklich sehr zurückgenommen. Da ist keiner, der wirklich großartig chargiert. Und selbst jemand wie Kinski, bei dem man das ja erwarten würde, der chargiert ja gar nicht.
Nee,
sondern die verharren alle in ihre Rolle. Mhm. Und das wirkt so authentisch. Und sie macht das eben halt mit. Also das ist wirklich fantastischer Charakter.
Ja.
Toll angelegt und geschrieben. Also mir gefällt es wirklich gut. Das kann ich jetzt auch wirklich auch über den Rest sagen. Das ist bis in die Nebenrollen wirklich mit tollen Charaktergesichtern besetzt, die ihre Rolle einfach glaubwürdig rüberbringen. Ja. Und
da ist mir besonders aufgefallen hier der Redelsführer oder der, wie soll man das sagen, der Chef, der Boss, der Outlaws, mir fällt da gerade kein besseres Wort für ein, aber ist ja so ein bisschen der immer vorweg geht und der das Sprechen übernimmt und der so ein bisschen wie eine leitende Figur wirkt. Und auch der hat mich erstmal erinnert auch an mehrere Bud und Terrence Filme, interessanterweise. Vielleicht hat er da auch irgendwo mitgespielt, das müsste ich mal nachgucken. Aber der hat auch so eine Aura, ne? Der hat ja keine große Rolle, der macht gar nicht so viel, der ist auch keine super starke Person in diesem Film. Aber der, wie du sagst, Charaktergesichter, der hinterlässt direkt seine Note. Und das macht er richtig gut. Sowohl in seinen Parts am Anfang und im Mittelteil, als dann auch eben in diesem Schlusspart. Ja, find ich cool. Mag ich unterstreichen, was du da gesagt hast. Also wirklich besetzt bis auf die letzte Person, verdammt gut.
Apropos Schlusspart, Udo. Du hast eine Frage mitgegeben, die möchte ich dir jetzt auch tatsächlich gleich mal stellen. Mhm. Braucht denn eigentlich eine Geschichte ein Happy End?
Ja, das frage ich mich halt wirklich bei genau so einem Film, ne? Weil also der liegt einem schon richtig hart im Magen. Und ich muss sagen, ich sehe schon oft gerne lieber ein Happy End. Also ich habe jetzt hier in letzter Zeit mal wieder den einen oder anderen Tierhorrorfilm geguckt. Da bin ich doch immer ganz glücklich und froh, wenn dann halt die Helden gewinnen und dass das Übel irgendwie beseitigt wird auf irgendeine Art und Weise, so dass ich dann zufrieden grinsend schlafen kann und einfach eine gute Zeit hatte. Aber das Wort brauchen ist ja auch relativ groß, ne? Wenn ich den Film hier so sehe, der ist fantastisch. Der ganze Film ist einfach fantastisch und der ist es auch wegen seiner Härte. Und so sehr ich mir jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wünsche, dass am Ende Silence alle niedermäht. Es ist gut, dass es genauso läuft, wie es hier läuft. Es ist gut, dass er diese krasse Fußnote am Ende setzt. Es ist ein totaler Schlag in die Magengrube. Aber es zeigt halt eben die Abgründe der Menschheit so deutlich und so klar. Es ist nichts, was ich jetzt jeden Abend auf meinen Bildschirm brauche. Wirklich nicht. Ganz, ganz bestimmt nicht. Aber es ist auch gut, dass es auch solche Filme gibt. Es ist gut, dass solche Härten auch mal gezeigt werden. Und es ist gut im Kontext dieses Films, weil es ja einfach Sinn ergibt. Weil die Situation ist so ausweglos. Natürlich könnte dann das so eine Django-Nummer werden. Ne? Das könnte am Ende wirklich so ein Riesengeballer und der Held zieht in den Sonnenuntergang werden. Aber es wäre irgendwie auch echt langweilig, wenn es nur reitende Helden in den Sonnenuntergang gäbe. Und das wäre auch nicht, ein Film muss nicht immer die Realität abbilden, beim besten Willen nicht. Aber ich finde es schon gut, wenn es unterschiedliche Filme gibt, die eben unterschiedliche Facetten abbilden. Und der hier bildet so eine ganz andere Facette ab als die US-amerikanischen Western. Und das ist gut, dass er das tut. Ich mag den Konterpart. Also ja, ich brauche ganz oft meine Happy Ends, aber ich finde auch saugut, wenn es mal keins gibt. Zumindest, wenn der Film das hergibt und qualitativ das trägt. Und der hier tut das.
Mhm. Ich finde ja, dass der die Themen, die der Regisseur da drin auch verarbeitet hat, ich finde, dass die auch ganz gut trägt. Also das so eine metaphorische Sprache ist. Schon allein, dass der Silence, dass der stumm ist, ja, in seiner Kindheit der Hals aufgeschnitten worden ist. Dass du sozusagen als Kind zum Schweigen gebracht wirst und jetzt sozusagen tatenlos mit zusehen musst, was noch weiter halt alles passiert, dass die Bösen halt noch überleben können. Und das geht weiter. Wenn du dich rächen willst, in dem Fall nur mit Gewalt, ne, diese Gewaltspirale, wir kennen das eben halt, das geht ja dann weiter, er kommt ja dann zurück, er trifft ja dann sozusagen wieder auf diesen Typen von damals, was man ja heutzutage mit so einem korrupten Politiker auch einfach wirklich vergleichen kann, ja, und dann werden ihm dort die Hände verbrannt, also leg dich nicht mehr an oder leg dich nicht mit solchen an, du verbrennst dir die Finger und am Ende muss das ja dann auch so ausgehen, wie das auch ausgeht, also ich finde das schon von der Symbolik her, finde ich das schon mal sehr stark, da hauen die Themen eben halt auch hin, ich finde das dann eben halt diese Kritik an so einem System, gerade wenn so ein autokratisches Machtsystem ja alles unterdrückt halt, dann passieren eben halt genau so eine Sachen. Und jetzt kann dieser eine Böse, ja, der die Macht zentriert hat, kann zwar sterben, aber die vielen anderen Beihelfer, die hauen einfach ab und gehen zum nächsten. Und so wird sich das fortführen. Und ich finde, da wäre ein Happy End. Das hätte ich nicht nur falsch empfunden, sondern das wäre dann automatisch ein schlechterer Film gewesen. Mhm. Das hätte ich gar nicht sehen wollen, weil der Film auch schon von Anfang an klipp und klar macht hier, das wird kein Happy End geben. Das fängt schon an, wenn der diese ganzen Raben da am Anfang kommen, diese Menschen da sterben, wie sie sterben. Also das wird da recht schnell klar und deswegen, ich finde es in dem Film folgerichtig und gehört dahin. Also was anderes ist zum Beispiel jetzt, weil ich es gerade so präsent habe, weil ich mit meinem Sohn ja ganz viel Godzilla schaue, der 84er Godzilla, ja, der wird ja in einen Vulkan reingelockt und scheint dort wohl zu verenden, verbrennen oder wie auch immer. Mhm. Spoiler, nein, tut er nicht, aber wenn man nur den Film gesehen hat, könnte man das denken, dass es das tut. Das fühlt sich nicht wie Happy End an, obwohl die Menschen sozusagen jetzt von der Bedrohung geheilt sind. Und da finde ich das wiederum auch sehr, sehr, sehr gut, dass du eigentlich so ein Un-Happy End da drin hast, weil das bleibt halt haften. Bei mir als Kind ist es haften geblieben, aber auch bei meinem Sohn ist es haften geblieben. Mhm. Das macht also was, wenn es eben halt dann doch nicht gut ausgeht. Du denkst ganz anders drüber nach, reflektierst doch anders. Vor allem immer die Frage nach dem Warum. Und da kann man dann halt auch mal schnell mal drüber legen, was hat denn der Film eigentlich wirklich für Themen? Und viele sagen immer, so ein Film ist zur Unterhaltung da. Und ich finde, dieser Film schafft es, dich zu unterhalten und gleichermaßen aber auch zum Nachdenken anzuregen. Und deswegen finde ich das Unhappy End hier absolut folgerichtig und finde das fast schon geradezu schwach von den Produzenten der damaligen Zeit, dass sie den Film dann gar nicht veröffentlicht wurden. Denke so, ihr müsst doch auch den Film sehen. Ihr habt den doch gesehen. Das macht doch was mit euch. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ja. So nach dem Motto, naja, weil die Formel hinhaut mit dem Happy End, muss man das jetzt überall so machen. Da merkt man es halt schon wieder, ne, Produzenten Sicht ist halt nicht immer gleichzeitig die Künstler, Künstler in Sicht. Und naja.
Na, und das ist ja halt auch einer der Punkte, die diesen Film halt auch irgendwie outstanding machen. Ne? Es gibt natürlich auch andere Filme mit einem harten, schmutzigen Ende, klar. Aber also so wie der das hier präsentiert, auch diese Gradlinigkeit und diese so richtig gute gibt's hier auch gar nicht. Ne? Auch, auch Silence, der dann den Leuten da die Daumen wegschießt und sowas. Aber das ist alles schon wirklich ruppig, das ist alles schon wirklich dreckig. Ich weiß, warum die FSK 18 da draufsteht. Die hat der Film auch einfach verdient, aufgrund seiner Gnadenlosigkeit und eben dieser sadistischen Elemente und dieser Härte, die da drin ist. Und es ist gut, dass das so ist. Das ist halt wirklich, das ist ein Film für Erwachsene. Das ist ein Film, auf den man sich auch einlassen muss, irgendwie. Und das ist ein Film, mit dem man sich auch bestenfalls irgendwie beschäftigt, währenddessen und danach. So, den man sacken lässt, verarbeitet, der nachwirkt und Dinge hinterlässt, über den man sich bestenfalls unterhält und den man vielleicht auch nicht alleine guckt, sondern irgendwie gemeinsam und drüber spricht. Und also das zeichnet ihn aus. Das ist wirklich gut.
Udo, das klingt ja schon fast so ein bisschen wie fazitgehend. Deswegen meine Frage an der Stelle, hast du noch Dinge auf deiner Liste, über die wir jetzt noch unbedingt sprechen sollten?
Nee, da habe ich gerade schon mal zwischendrin quergeschielt. Ich glaube, das haben wir alles soweit erwähnt, alles soweit drin, alles soweit abgelaufen durch den, kniehoher Schnee ist das ja gar nicht, durch den brusthohen Schnee.
Sehr schön. Udo, dann führ uns doch bitte durch den brusthohen Schnee direkt in dein Fazit.
Ja, im Endeffekt war das wirklich gerade schon fast eins, muss man ja fast so sagen, wie es ist. Es ist eine Wucht von Film. Es ist eine Wucht von Film, der fast nur punktet. Durch seine ganze Optik, durch den Schnee, durch die Landschaft, durch die unglaublich gute Musik, durch die tollen Charaktere, Schauspieler. Das Tempo, da ist kein Gramm Fett dran. Das ist einfach ein Film, der so durchrauscht, obwohl er gar nicht rauscht, obwohl er eigentlich eher ein langsames Tempo reitet. Das ist fast perfekt. So, es gibt ein, zwei kleine Dinge, wo ich ab und zu so denke, was dann zum Beispiel auf Seiten des Sheriffs ist oder so, ne, sein Ableben, solche Dinge, wirklich kleine Mini-Dinger, wo ich manchmal zucke und denke, jetzt hier das. Das nehme ich ihm nicht so ganz, aber richtig übel nehme ich ihm nichts davon, denn also das ist, der hinterlässt was und der hinterlässt ganz, ganz viel und macht so vieles richtig und ist so von dem, was ich im Genre kenne, und ich bin wirklich kein tiefer Genre-Kenner, ne? Es gibt da draußen Menschen, die sich viel, viel besser im Western auskennen, auch im Italo-Western auskennen als ich, aber von dem, was ich so kenne, ist das hier ein absolutes outstanding Teil, der ja mit ganz viel Gravitas um die Ecke kommt und sich so sein Monument, was er glaube ich auch wirklich hat, komplett verdient. Danke, dass du ihn hier reingeschliffen hast. Danke, dass ich den nochmal sehen durfte und mit dir besprechen durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Basti. Wie sieht denn dein Fazit aus?
Du hast natürlich genau das gesagt, was wahrscheinlich auch die meisten sagen würden, inklusive mir. Es fällt mir sehr schwer. Ich versuche mir jetzt irgendwie so einen Teil da rauszuziehen. Also von all den Western, die ich kenne und gesehen haben, würde ich sagen, ist das mein Platz Nummer 1. Ich müsste mir jetzt nochmal Schwimmen das Lied vom Tod nochmal direkt anschauen, dann hätte ich dann den direkt vergleicht, aber jetzt vom Gefühl her wäre das irgendwie so auf meiner Platz 1 Western. Weil jedes Mal, wenn ich den sehe, nimmt mich dieser Film mit, der wird so keiner Sekunde langweilig, der hat eine Geschwindigkeit bei 105 Minuten, da ist kein Gramm Fett zu viel dran. Und diese Mischung aus diesen Bildern und der Musik, das muss man sich mal vorstellen, da reiten Menschen 35 Minuten des Films wortlos einfach nur durch den Schnee. Wir beobachten 35 Minuten einfach nur Menschen, wie sie durch den Schnee reiten und es wird nicht langweilig. Das sagt so viel eigentlich über diese Bildsprache aus und was da eigentlich passiert. Dinge, die wir uns zusammenpuzzeln müssen. Ich finde das so einfach, dass zusammengeplottet ist. So großartig ist das halt auch in Szene gesetzt. Und mir ist das völlig egal, wenn der sich für Telefotoshot entscheidet, dass da die Kamera mal wackelt oder sowas. Das ist mir herzlichst egal. Ich sehe nämlich die Intention dahinter und die funktioniert. Und ich mag das auch, dass der Film sich zum Beispiel entschieden hat, so diesen Breitwandlook zu haben, obwohl der offensichtlich spherical gedreht ist. Ansonsten hätten wir nicht diese geilen Telefoto-Zoom-Shots gehabt mit diesen geilen Lens-Flares nochmal da drinnen. Also sind auch nochmal zusätzlich noch so Kleinigkeiten, die mir wahnsinnig viel Spaß machen. Oder sowas wie der Kunstschnee, über den wir schon gesprochen haben. Der sieht natürlich irgendwie fake aus und trotzdem verbreitet er halt Stimmung. Das ist ein Stimmungsfilm und der schafft es über diesen Score nicht so 100% abgrundtief zu sein und mir den Boden und den Füßen wegzuziehen, sondern mir nur einen tiefen Schlag in den Magen zu versetzen und mich so halb versöhnlich trotzdem wieder rauslässt, weil dieser Score mich dann irgendwie so ein bisschen versöhnen kann. Und das alles so in Summe führt wirklich zu einem tollen Gefühl, dass, wie ich schon gesagt habe, auch zu Anfang, nachdem der Film aus ist, ich könnte den mir gleich nochmal anschauen. Und das können wenige Filme. Also beim Weißen Hai geht es mir zum Beispiel so, ich mache den aus, könnte den sofort wieder anschauen. Und das ist immer ein gutes Indiz, dass das ein ausgezeichneter und sehr guter Film ist und schön, dass wir ihn im Podcast besprechen können. Und deswegen vielen lieben Dank, Udo, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute für dieses Gespräch.
Ich danke dir. Ich danke dir. Das war sehr schön. Und so haben wir das jetzt auch mal geschafft, hier einen Western reinzubringen. Ich bin ein bisschen stolz auf uns.
Auf jeden Fall. Dann können wir gleich mal einen kleinen Ausblick machen, wo die Reise hingeht.
Yay.
Genau. Wenn diese Folge veröffentlicht ist, wird die nächste Folge sein, das hast du ausgesucht und ist bereits sogar schon aufgenommen, nämlich das Netz. Mhm. Wir gehen also nochmal eine weitere Runde, drehen wir uns nochmal im Cyberquatsch.
Yo.
Ganz genau. Und danach, jetzt muss ich kurz überlegen.
Ich weiß es, ich weiß es. Dann läufst du einen Marathon nämlich.
Ganz genau. Witzig, dass ich das beim Netz ankündige, als wäre es das erste Mal, aber ihr hört es ja genau in umgekehrter Reihenfolge. Ich habe mir den Marathonmann ausgesucht. Deswegen habt ihr jetzt schon einen dicken Spoiler für das nächste Gespräch.
Ja, habe ich richtig Bock drauf auf den Marathon. Und danach kommt noch ein letzter Cyberquatsch und den bringe ich nicht mit, weil das einer der besten Filme aller Zeiten ist. Das mag ich gleich sagen, sondern weil es vielleicht ein Underdog ist im Cyberquatsch-Genre und ich einfach auch Bock habe, den nochmal zu sehen und dann gleich drüber zu sprechen. Ich glaube, du kennst ihn auch noch nicht. Der heißt im Original Ghost in the Machine und im Deutschen ist es, glaube ich, Der Killer im System. Habe ich bisher einmal gesehen und ich freue mich drauf, den nochmal zweites Mal zu sehen. Aber stell dich drauf ein, dass der auf jeden Fall diskutabel sein wird.
Ist von Rachel Talalay, der kann nur diskutabel sein.
Was? Die hat's doch voll drauf.
Ich weiß nicht, also die Filme, die ich von ihr gesehen habe, die beiden Filme, ich fand die alle beide furchtbar. Ich fand die wirklich furchtbar.
Ja,
wirklich.
Dann findest du den vielleicht auch furchtbar. Das kann gut passieren.
Oh je, Udo. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt.
Ich auch. Und danach, ich gelobe, dann ist erstmal die Cyberquatsch-Reihe für den Moment erstmal vorbei, dann gelobe ich sehr hohe Qualität danach. Ich habe danach ein paar qualitativ ganz, ganz großartige Filme hier auf der Liste, also keine Sorge, es ist Licht am Ende des Tunnels.
Ja, und der Horror-Oktober, der rückt ja auch schon immer näher.
Ja, da ist aber weniger Licht, da ist mehr ganz düsterer Schatten, was da auf uns zukommt, da freue ich mich auch sehr drauf.
Da freue ich mich sehr drauf. Udo, ich würde mal sagen, wir hatten heute ein schönes, langes Gespräch, deswegen nochmal vielen lieben Dank dafür. Mhm,
danke auch dir.
Ihr da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns ein wenig Liebe da, verteilt ein paar Kommentare und ein paar Likes und wenn ihr dann wollt, dann hören wir uns schon bald wieder in 2 Wochen. Bis dahin bleibt alle gesund und habt eine schöne Zeit. Ahoi.
Adios.
Ist ein Bingo.
Bing.